Börsenradio Network AG. Interview des Tages.
Mein Name ist Matthias Bohn, ich bin Vermögensverwalter und verantwortlich für den P&S Renditefonds.
Und hier ist Andi Groß aus dem Studio von Börsenradio. Ja, der P&S Renditefonds hat Bodengut gemacht im März, nachzulesen im aktuellen Report. Wie ist denn das gelungen? Mit welchen Werten zum Beispiel?
Also es war eigentlich eine breit angelegte Rallye im März, die wir hatten. Hängt aber auch damit zusammen, dass die Value und die kleineren Werte, kleinere und mittlere Werte zum Jahresbeginn unter die Räder gekommen waren und wir quasi eine kleine Renaissance im März erlebt haben und damit deutlich wieder Boden gut gemacht haben und auch wieder den Anschluss zum Markt gefunden.
Wie geht denn die Story eigentlich weiter? Was erwarten Sie vom Markt in diesem Jahr?
Also im Moment wird ja noch das Thema Softlanding allerorten zelebriert. Die Marktteilnehmer stellen sich immer mehr darauf ein. Thema Softlanding bedeutet ja, Wirtschaft läuft weiterhin gut. Notenbanken nehmen fallende Inflationsraten wahr und können deshalb sogar die Zinsen senken. Also wir haben eine tolle Wirtschaft, wir haben sinkende Zinsen, also heile Welt. Goldilocks-Szenario könnte man auch dazu sagen. Das wird also allerorten kolportiert. Wir gehen auch davon aus, dass es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht so schlecht sind, wie es manchmal in der Tagespresse zu lesen ist. Und dass in der Tat Zinssenkungen anstehen können dieses Jahr. Aber mittlerweile besteht zu befürchten, dass die Inflationsraten vielleicht doch etwas sticky werden, nicht so gut zurückkommen wie erwartet, die Wirtschaft einfach zu gut läuft und diese Zinssenkungseuphorie etwas übertrieben sein können.
Schauen wir mal die Wirtschaften etwas genauer an. Wirtschaft in den USA, da hat man ja große Fördertöpfe gemacht mit dem Inflation Reduction Act. Das ist sicherlich ein Grund, wenn nicht sogar der Hauptgrund, dass es da recht gut läuft.
Ja, also wir haben einen Manufacturing Construction Boom, wie die Amerikaner sagen. Also wir lesen zwar in unserer Tagespresse immer nur, dass der Konsument jetzt vielleicht weniger, der Privatkonsument in den USA konsumieren kann. Wenn aber auf der anderen Seite die Milliardeninvestitionen in neue Chipfabriken anlaufen, dann werden natürlich diese Investitionen zu einem entsprechenden Wachstum führen, weil das, was die eine Firma ausgibt an Kosten, ist ja das Einkommen der anderen Firma. Erst letzte Woche ist wieder zu lesen gewesen, dass mit TSMC versucht man jetzt den großen taiwanesischen Chiphersteller ja nach USA zu holen, und nach Intel war das wohl die zweitgrößte Subvention, die die Amerikaner je ausbezahlt haben für ein einzelnes Projekt. Also da brummt es wirklich, und wir haben hier eher das Thema, kriegen die Arbeitskräfte in der Form, die sie auch benötigen für ihre Fabriken.
Sind das dann auch so Themen, die rüberschwappen nach Europa, wenn es in den USA läuft? Auch dort gilt ja Kunde und Auftraggeber, diese Beziehung geht ja auch über den großen Teich.
Also Europa wird davon auch profitieren. Das Schöne ist, in Europa sind wir ja grundsätzlich eher konjunkturlastiger. Wenn die Konjunktur gut läuft, dann können die Europäer davon profitieren. Wir sehen es schon an Schweden. Schweden hat so einen Vorlaufcharakter. Also da läuft der Markt relativ gut. Da laufen die Zahlen in die richtige Richtung. Wir haben mit ASML in Holland einen der nennenswertesten Ausrüster von Chipfabriken. Ja, die werden mit Sicherheit profitieren, weil die Fabriken, die in den USA gebaut werden, die müssen ja mit Maschinen bestückt werden. Und da wird auch für die deutsche Industrie, für unsere vielen Maschinenbauer, der ein oder andere Auftrag abfallen. Also Europa scheint die Kurve zu bekommen, auch wenn wir nur homöopathische Wachstumszahlen derzeit haben, aber das liegt mehrheitlich an Deutschland, weil wir haben 30% in Europa. Der Wirtschaftsleistung macht Deutschland aus, und bei uns läuft es noch nicht so, dass wir alle nach oben ziehen können.
Von China sind Sie ein bisschen enttäuscht? Inwiefern?
Ja, China hatte ich mir nach dem Wahlausgang in Taiwan ein größeres Paket erwartet. Es war jetzt im März auch der Volkskongress. Es wurden auch Pakete verabschiedet. Die Chinesen gehen jetzt aber nicht mehr mit der Gießkanne vor, sondern wirklich nur sehr dosiert in einzelnen Bereichen, wo sie unterstützen. Und das wird wohl insgesamt helfen. Aber für einen breit angelegten, starken Aufschwung hätte ich mir einfach so ein großes Konjunkturprogramm gewünscht. Und da wäre jetzt der März der richtige Zeitpunkt gewesen, um einfach zu sagen, jawohl, volle Kraft voraus und hier kommt wieder Vertrauen zurück in den Markt. Also das war mir etwas zu wenig, was da gekommen ist.
Aber so halbe Kraft voraus reicht Ihnen nicht?
Reicht auch. Also wir sehen es an den Rohstoffmärkten, ja, aber es wären die Fragezeichen vom Tisch gewesen. Man fragt sich ja, wollen die noch oder was wollen die eigentlich? Und damit hätten sie ein Signal gesetzt, dass es wichtig ist für die Chinesen, dass die Wirtschaft läuft und dass eben nicht ihr Immobilienmarkt vollends kollabiert. Das werden sie aller Voraussicht nach auch nicht zulassen. Aber wenn ich immer nur homöopathisch helfe und sage, naja, den lasse ich diese Woche mal nicht umfallen und nächste Woche kümmere ich mich um den nächsten. Also dann haben wir jede Woche diese Fragestellung, werden sie weiterhelfen oder werden sie es nicht tun? Und wenn ich einmal 800 Milliarden mache, dann ist klar, die nächsten Monate sind safe und es kann nur aufwärts gehen.
Das wäre dann der chinesische Doppelwumms sozusagen.
Genau.
Was bedeutet das jetzt, was Sie gesagt haben, für den Fonds? Erste Quartal ist rum, drei Quartale folgen noch, 9 Monate. Was erwarten Sie für einen Fonds in dem Jahr?
Also wir sehen jetzt ganz klar, dass wir eine Verknappung in den Rohstoffmärkten haben. Also dass alle die Materialien, die jetzt benötigt werden, um diesen Construction-Boom, über den ich gerade gesprochen habe, auch umzusetzen, dass die nach wie vor wahnsinnig stark nachgefragt sind. Wir haben also in unseren konjunktursensiblen Value- und auch Rohstofftiteln tolle Wertentwicklungen gehabt. Ich gehe davon aus, dass das auch die nächsten 2, 3 Quartale noch so anhält, weil das sind keine Eintagsfliegen, die da passieren. Und das wird also weiterhin unserer Strategie helfen. Und für den Fall, dass irgendetwas aus dem Ruder läuft, ja, dass eine Enttäuschung an der Zinsfront kommt, haben wir ja auch vorgesorgt. Und diese Hedge-Positionen, nenne ich es jetzt mal, die haben uns ja in den ersten 2 Monaten des Jahres belastet. Die würden quasi auch Gewehr bei Fuß stehen, falls die Notenbanken dann doch nicht so mitspielen, wie es der Markt aktuell erwartet. Ja, also wir haben jetzt Rückenwind für unseren Ansatz. Die kleinen und mittleren konjunkturlastigen Werte ziehen an und auch das Thema Rohstoffe läuft entsprechend.
Da habe ich noch ein Stichwort gefunden. Nvidia folgt Cisco. Was meinen Sie damit? Mit diesem historischen Vergleich oder historisch anmutenden Vergleich?
Ja, das ist an der Börse haben wir ja häufig das Thema, dass unterschieden werden muss. Ist es ein gutes Unternehmen oder ist es eine gute Bewertung an der Börse? Es muss ja nicht beides zusammenfallen. Also Nvidia hat tolle Produkte, ist ein toll aufgestelltes Unternehmen, wird auch super Wachstum haben von den Geschäftszahlen her in den nächsten Jahren. Dasselbe galt im Jahr 2000 für das Unternehmen Cisco. Cisco hat seit 2000 den Umsatz in etwa versiebenfacht, ja, das Ergebnis auch entsprechend gesteigert. Also die damals absehbare Geschäftsentwicklung ist tatsächlich so eingetreten. Nur wer im Jahr 2000 Cisco gekauft hatte, quasi in Vorfreude auf diese tollen Geschäftszahlen, der liegt immer noch 20% unter seinem damaligen Einstandskurs. Das ist also dramatisch. Und etwas Ähnliches könnte uns in der Tat mit Nvidia passieren. Die Bewertungen sind schon so stark vorausgeeilt. Also wir bezahlen im Moment so viel Geld, wenn wir uns an diesen Unternehmen beteiligen, dass nicht ausgemacht ist, dass ich als Aktionär, der heute erst dazukommt, auch in den nächsten 5, 10, 20 Jahren Geld verdiene, obwohl das Unternehmen gut läuft. Ja, und deswegen heben wir so warnend den Finger und sagen, Nvidia könnte die neue Cisco werden. Viele Deutsche werden sich noch an die Deutsche Telekom erinnern. Ja, die kamen im dritten Börsengang zu 100 Euro. Aktuell steht sie bei 24 Euro. Das heißt also auch, die letzten 25 Jahre hat man da Geld verloren, obwohl das Unternehmen weitergewachsen ist. Also das ist so eine Lehre, die wir aus der Börse, aus der Vergangenheit ziehen konnten. Und da muss man wirklich aufpassen.
Gilt diese Lehre und dieses Aufpassen auch für den Rest der glorreichen 7?
Ja, das ist spannend. Wir verfolgen viele Amerikaner. Wir haben ja auch ein weltweites Research-Haus, was für uns auch tätig ist. Die haben mittlerweile das reduziert auf die chlorreichen 6 oder teilweise chlorreichen 5. Also die 7 jetzt schon aus. Ja. Also Tesla wird schon rausgenommen. Ja. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ja. Also Tesla ist quasi schon ausgesteuert von den Amerikanern. Es gilt natürlich auch für diese anderen, ja, weil wir haben extrem hohe Bewertungen. Wir haben die ganze Pace am Markt ist von diesen Titeln gemacht worden in den letzten Monaten. Die Wirtschaftszahlen müssen da jetzt erstmal wieder reinwachsen in die Bewertung.
Matthias Bohn, Vermögensverwalter und Fondsberater vom P&S Renditefonds. Dankeschön fürs Interview.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG. Kompetent, aktuell, verständlich.